ich würde es jetzt mal so Hellriegeltraining nennen. Ja, da ist jeden zweiten Tag steht irgendwas mit 180 bis 210 auf dem Tacho und danach wird halt gerannt. Ja, vom Schwimmen sieht man jetzt nicht allzu viel. Da wird dann nicht alles teilen auf Strava, nehme ich mal an, weil man es auch nicht so gut aufzeichnen kann. Aber na klar, da wird einem schwindelig, wenn du die Wattleistung siehst, teilweise die Durchschnittsgeschwindigkeiten. Ich sag mal so, ne, wenn er das Ding überlebt.
Aloha Konrad, Grüße ins wunderschöne Berlin und ja, Grüße ins Büro der Sportmacher.
Aloha Kalle, Grüße nach Südafrika. Du siehst braun verbrannt aus und zugegebenermaßen relativ geschafft. Was ist da los? Ist da die Luft dünne oder was?
Nein, also verbrannt bin ich nicht. Das habe ich, also in Namibia war die Sonneneinstrahlung, das täuscht ein bisschen, deutlich höher. Das ist hier ein bisschen anders, aber ja gut, Ironman-Training ist natürlich fordernd und nach 3 bis 4 Wochen ist man dann auch wohlwollend dann etwas müde und natürlich, was dem Körper dann vielleicht doch das eine oder andere Mal zu schaffen macht, ist halt entweder immer 35 oder 36 Grad oder auch eine hohe Luftfeuchte, aber ich habe es angekündigt, also wenn wir uns alle noch daran erinnern, Peking 2008, der Frodo Olympiasieger, also der hat sich auf alle Fälle seine Hitzevorbereitung damals hier in Stellenbosch schon mal im Winter, hat die dort eingetütet, so wie ich das nachempfinden kann. Und das auf alle Fälle ist keine Höhe, aber die Region hier sind unglaublich coole sportliche Vibes dort. Aber natürlich das Terrain, anspruchsvoll, Hitze und das fordert natürlich auch immer den Körper in jeder Einheit.
Du gehst ja dann immer schön morgens schon laufen. Da ist es noch angenehm kühl. Man sieht hier manchmal bei dir Wetterdaten auf Strava, da steht 20 Grad. Entspannt. Würden wir uns hier mal wünschen, ne? Nur mal so, als Perspektivwechsel.
Nee, auf alle Fälle, das soll sich gar nicht, auch nicht so beschwerlich anklingen und so. Das ist auch ein Privileg, hier zu sein. Und ich bin auch dankbar dafür. Ich würde sagen, dass Strava früh morgens immer noch mal ein bisschen Verzug hat manchmal, weil das kommt natürlich drauf an, ne? Vor allem auf dem Rad zeigt es ja auch immer nur an irgendwie 28, 29 Grad, aber wenn ich da auf meinen Garmin gucke und in der Sonne auf dem freien Feld fahre, dann steht da eher mal so 38 bis 39 und das kommt natürlich immer drauf an, ob du im Schatten bist oder in der Sonne und so weiter, aber dementsprechend ja, ist das halt für jedes Rennen, was irgendwie klimatisch ein bisschen höhere Anforderungen hat, denke ich, ein sehr guter Ort, sich vorzubereiten. Ja, die Trainingsbedingungen sind mega gut und ja, die Sache ist halt einfach nur Hitze, du musst halt viel verpflegen, du musst halt mehr trinken und so weiter. Wir haben ja auch eine Frage bezüglich Verpflegung in der Höhe bekommen jetzt von unserer Hörerin Nina, können wir ja später noch drauf eingehen, aber allen im allem bin ich aktuell sehr zufrieden, aber jetzt sind es noch, wir nehmen ja heute am Dienstag auf, noch gut 6 bis 8 Tage, bevor die Entlastung losgeht. Und ich gebe zu, ich freue mich auch ein bisschen auf die.
Du warst ja auch fleißig, ja? Man kann ja bei dir auf Strava den 4-Wochen-Schnitt anzeigen lassen. Du bist jetzt da bei 93 Laufkilometer pro Woche, knapp 500 auf dem Rad, nicht ganz im Durchschnitt. Ja, da ist ja auch die Entlastungszeit dazwischen. 26 oder ein bisschen drüber sogar geschwommen. Und das ist nur das, was auf Strava steht. Ich glaube, so hier und da kam ja auch noch dein Kraft und Stabi und was auch immer. Bei dir kommt eh immer noch jeden Tag 3 Stunden Dehnung dazu. Das schreibt man natürlich ja nicht auf. Das sieht gut aus, ja. Das sieht nach einer soliden Konditionierung aus. Und du schreibst ja auch gelegentlich sowas wie, dass dein Körper sich anpasst, um das jetzt mal einzudeutschen. Body gets adapted. Was adaptiert sich? Erzähl mal, was merkst du?
Ja, also ich weiß zum Beispiel, dass in Deutschland haben wir ja nicht viele Tage. Also wir haben die vielleicht mal im August oder im Juli, aber da gibt es dann mal so Tage, wo wir so 35 oder 36 Grad haben. Und ich kann mich in meinem Leben nicht daran erinnern, dass ich bei 36 Grad, egal wo, ob in Frankreich oder Deutschland, mal einen Puls in der GR1-Ausfahrt unter 130 Puls hatte. Und das ist halt schon krass, was da passiert. Und natürlich war jetzt zum Beispiel, haben wir auch in der Bahrain-Vorbereitung über die Sache mit der Badewanne und so gesprochen. Und es kommt natürlich auch immer auf den Typus Athlet an, aber ich bin ja mit 1,86 jetzt nicht der Kleinste, jetzt auch nicht der Riese, aber habe natürlich dementsprechend eine gewisse Körperfläche, der Sonne entgegenzubieten oder entgegenzustellen. Und ja, also ich glaube halt einfach Thema Hitzeadaptation und Luftfeuchtigkeit und so weiter, wenn man sich lange in solchen Gefilden aufhält, da kann man zu Hause versuchen, viel zu improvisieren, aber das schafft der Körper einfach nicht. Aber wenn halt jeden Tag irgendwie, was ich anspreche, das halt so warm ist, dann ist es halt so, dass der Körper sich halt einfach irgendwann dran gewöhnt und anpassen muss. Also ja, er hat ja gar keine andere Chance, sein Überleben zu sichern.
Genau, und das ist ja das oberste Oberziel, ne? Überleben sichern. Nee, aber definitiv die Anpassung, die du brauchst, die kriegst du natürlich nur, wenn du dich wirklich diesem klimatischen Reiz aussetzt. Das haben wir ja auch schon ausführlich beredet, besprochen, dass das absolut sinnvoll ist, diese Strategie, dass du da schon frühzeitig nach Afrika gegangen bist. Jetzt sitzt du da unten. Es sind noch wie viele Wochen jetzt? Wir haben heute Dienstag. Es sind jetzt noch 2,5 Wochen, ne, bis zum Wettkampf. Habe ich das recht im Hirne? Ja, ne? Die Woche trainierst du jetzt quasi noch durch und danach kommt 2 Wochen mehr oder weniger Entlastungsphase. Oder 10 Tage? Wie ist der Plan genau?
Ja, 10 bis 11 Tage. Also Montag, Dienstag ist noch ein bisschen was. Und dann kommt eine Entlastungsphase, die halt ja schon länger ist. Und bei dem Starterfeld, also man hört nur munkeln und so weiter, wer alles kommt. Aber die braucht man auch, weil ich glaube, also gestern hat ja Ironman die Neuseeland-Startliste rausgegeben. Die ist auch gut besetzt, aber relativ dünn, also mit den Startern an sich. Aber was man so hört oder munkeln hört, also ich habe irgendwie vernommen auch in einem Podcast, dass Alistair Brownlee wohl auch überlegt. Also das hatten wir ja vorher schon überlegt, letzte Woche schon besprochen. Ich warte eigentlich geduldig auf die Startliste, wann sie kommt. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass er auch kommt. Und dann haben wir natürlich auch noch ein paar andere Kandidaten, die wir schon besprochen haben. Also zum Beispiel einen Rasmus Svenningsen, wo du immer auf Strava guckst. Ich bin eigentlich froh, dass ich nicht, also die Idee war ja eigentlich, dass er auch mit hierher kommt. Aber er hat sich dann für Fuerteventura entschieden. Einfach wahrscheinlich, weil er dort alles kennt und dass ihm halt sicherer war. Ich bin aber froh, dass ich jetzt nicht im Trainingslager mit ihm bin, weil, also da ist jeder Typ Athlet anders, aber mit dem Training und der durchgängigen Wattleistung hätte ich mich auf alle Fälle verbrannt oder hätte mich tagtäglich verunsichern lassen.
Ja, das ist immer genau das Ding, ne? Der macht halt einen anderen Trainingsansatz von außen betrachtet. Der macht so eher so ich würde es jetzt mal so Hellriegel-Training nennen. Ja, da ist jeden zweiten Tag steht irgendwas mit 180 bis 210 auf dem Tacho und danach wird halt gerannt. Ja, vom Schwimmen sieht man jetzt nicht allzu viel. Da wird er nicht alles teilen auf Strava, nehme ich mal an, weil man es auch nicht so gut aufzeichnen kann. Aber na klar, da wird einem schwindelig, wenn du die Wattleistung siehst, teilweise die Durchschnittsgeschwindigkeiten. Ich sag mal so, ne, wenn er das Ding überlebt, wenn er gesund in Südafrika und erholt an der Startlinie steht und der Körper nicht irgendein Problem generiert, dann wird er da sehr, sehr gut performen können mit diesem Training. Aber die Gefahr, sich zu verheizen oder in so eine Übertrainingssituation, in so eine tiefe Müdigkeit abzurutschen, die Gefahr ist natürlich sehr groß. Ja? Also, aber wir wissen ja, dass er das schon sehr, sehr lange so trainiert, dieses Schwellenorientierte, dass er auch damals schon in deinem Gespräch mit ihm hat er ja auch gesagt, so Social Rides und Social Runs, sowas macht er nicht. Also man sieht ihn auch wirklich nie im GA-Tempo joggen. Ja, es scheint fast so, als ob er das meidet, um nicht in so einen falschen Schritt in Anführungszeichen reinzukommen. Also es ist alles ökonomisiert auf eine gewünschte Race Pace. Ja, und wenn er aber nicht in der Lage ist, 3:45 zu rennen, dann sind wir mal gespannt, was er dann rennt, weil geübt hat er nichts anderes.
Also was ich halt bei der ganzen Sache noch als große Herausforderung empfinde, auch als Athlet, die jeder halt schauen muss, ist, also natürlich kann die Norweger und jeder kann halt trainieren, ne, und macht halt auch seine 5 oder 6 Stunden am Tag oder teilweise halt auch 7. Und es gibt ja so Annäherung von Garmin und den ganzen Apps, egal wie gut deine Leistungsfähigkeit ist, wenn du so und so viel Watt aufs Pedal bringst, musst du ja auch so und so viel Energie zuführen. Und wenn die Wattleistung größer ist, dann brauchst du auch mehr Energie. Und du, die, also den kalorischen Bedarf zu decken bei 6 Stunden jeden Tag konditionieren, ist für den Magen auch eine unglaubliche Herausforderung.
Ja, und das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Du sprichst da einen wahren Punkt an, weil wenn der seine 6 Stunden da auf Fuerte Fahrrad fährt, dann sind das tatsächlich richtig, richtig viele Kalorien. Und na klar kann man sich unterwegs schon versorgen, das wissen wir. Aber der muss auch tatsächlich sich zwingen, viel zu essen. Das ist jetzt kein Witz, ne? Und ich weiß ja auch, haben wir ja auch schon über dich gesprochen, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, sein Gewicht zu halten. Ne? Und dass man sich da schneller verheizen kann, als einem lieb ist.
Ja, also gut, also es gibt jetzt zum Beispiel jetzt, die habe ich heute früh erst gesehen von Laura Philipp, die die Serie irgendwie oder postet Train for Cake. Da hat ja aber Lothar sich schon mal zu geäußert, dass er das nicht so cool findet, weil alle Profis auch eine Verantwortung haben der jüngeren Generation, dass man das halt auch ja anders machen kann, außer mit Kuchen zuführen. Aber ja, das Thema Gewicht, also ja, Thema Höhe hat mir eine Frage, wie das Gewichtsmanagement in der Höhe ist, ob dort der Grundbedarf höher ist, weil Leute das Gefühl haben, dass sie dort dünner werden, wenn sie trainieren, obwohl sie die gleiche Intensität beziehungsweise den gleichen Umfang trainieren. Aber klar, der Körper muss halt mehr arbeiten aufgrund des Sauerstoffmangels. Deswegen laufen die Stoffwechselprozesse einfach in einer höheren Rate ab. Und da muss man halt auch vor allem ja, Höhe, Hitze und so weiter darauf achten, dass man halt da nicht in ein kalorisches Defizit gerät, so wie wir es gerade besprochen haben.
Ja, wie hast du es gemacht? Also hast du einen Überblick gehabt oder hast du ihn jetzt auch noch, was du täglich so an Kalorien reinschiebst, wie die sich zusammensetzen? Und hast du manchmal das Gefühl, oh Mensch, ich muss jetzt noch mal was essen, damit es nicht zu wenig ist?
Also ich habe eigentlich ein ganz gutes Hungergefühl und habe jetzt auch nicht irgendwie das Problem, dass ich da, sage ich mal, also eher wenn es so richtig heiß ist, dass es dann zu wenig ist. Also da hat man eher weniger Hunger oder Appetit. Aber ja, ich habe halt eine Waage dabei und man kann natürlich jetzt sagen, das ist irgendwie, ja, wenn man sich wiegt 3-4 Mal in der Woche, das ist jetzt nicht gesund und so weiter, aber also für mich ist das jetzt kein Stress, ich mache das jetzt nicht, um abzunehmen oder so weiter, sondern einfach, um irgendwie stabil zu bleiben und auch, ja, teilweise bei Produkten, die ich halt esse, zu sehen, was für eine Schwankung halt sind und ja, ich wiege mich eigentlich jeden zweiten Tag früh morgens. Und protokolliere das auch quasi, ist eigentlich ganz cool, dass über das ganze Jahr, ich habe das jetzt über 2 Jahre protokolliert und bei Garmin sieht man dann natürlich auch ja, verschiedene Trainingsphasen, die Schwankungen und so weiter. Und wenn man das halt auf eine gesunde Art und Weise nutzt, denke ich, ist das ein Gadget, was man machen kann. Keen hat das ja jetzt auch nochmal beschrieben, dass er das andere extrem macht und nochmal ein Stück runter will für sein letztes Jahr und dort all in geht. Genau, aber ja, so, ich will jetzt eigentlich nicht runtergehen, ich will einfach nur stabil bleiben für Südafrika und dementsprechend protokolliere ich das halt einfach und esse nach Gefühl. Gut, Thema Ernährung haben wir ja schon besprochen, auf was es da zu achten gibt, aber es ist jetzt nicht, dass ich abends irgendwie nochmal, ja, irgendwie 500 Gramm Gouda essen muss, weil ich zu wenig gegessen habe.
Nee, okay, aber ich schließe da gleich nochmal gedanklich an, eine grundsätzliche Empfehlung eigentlich jedes kompetenten Trainers, ich habe das schon von so vielen Seiten gehört, versuch auf keinen Fall innerhalb eines Trainingslagers abzunehmen und versuch auf keinen Fall innerhalb einer Langdistanzvorbereitung abzunehmen. Im Shortrun jetzt, wenn das so die letzten Kernwochen, die letzten 6 Wochen, das wäre, glaube ich, nicht sehr förderlich für den Körper, weil du nimmst das Falsche ab. Ja, und du willst ja nicht deine Kohlenhydratspeicher zusammenstumpfen, du willst ja auch nicht deine Wasservorräte im Körper gespeichert reduzieren. Das ist auch das, was du mit der Waage eigentlich am schnellsten siehst, ne? Wenn du jetzt sagst, du gehst da jeden Tag, jeden zweiten Tag morgens drauf, du siehst erstmal, wie du deinen Flüssigkeitshaushalt im Griff hast, ne? Und dann über den längeren Zeitraum siehst du natürlich auch Tendenzen, wie sich der Körper eventuell verändert, ob du Gewicht verlierst oder ob es konstant bleibt. Beim Age-Grouper hingegen ist es ja eher so das gegenteilige Problem, ne? Wir trainieren, sagen wir mal, jetzt nicht genug, um diese Sorge zu haben. Bei uns ist eher die andere Sorge, dass man dann doch zu viel Appetit hat und zu gerne isst und vielleicht auch nicht immer die richtigen Sachen isst. Da wäre auch der Wunsch, das Gewicht konstant zu halten oder vielleicht in der Tendenz leicht hinunter. Ja, und das ist halt ein gegenteiliges Thema, ne? Also ich habe nicht das Problem, dass ich viel essen muss, sondern ich muss aufpassen, dass ich nicht zu gerne esse, ganz klar.
Ja gut, also das gibt es natürlich dann im Profibereich, also wenn dann manchmal irgendwie Saisonpause ist, also die gibt es ja klassisch nicht mehr, aber ja, nicht mehr so viel trainiert wird, sieht man ja auch bei ehemaligen Radsportlern, also manche haben sich da sehr gut im Griff, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel einen Rolf Aldag anschaut, der ist ja immer noch Spindeldürre, aber wenn man zum Beispiel einen Eddie Merckx sich anschaut, Bilder, der hat auf alle Fälle sich danach nicht im Griff gehabt. Und ja, ist ein Thema für sich, muss man auf alle Fälle beachten. Und das ist halt jetzt zum Beispiel auch, wo ich irgendwie jetzt, ja, es fällt mir immer wieder auf in der Langdistanzvorbereitung, wo ich dann immer noch mal mehr Respekt kriege vor so Radrundfahrt. Also wenn man eine Radrundfahrt macht, wie Tour de France oder Vuelta oder Giro d'Italia, einfach halt, ja, jeden Tag irgendwie neuen klimatischen Bedingungen teilweise ausgesetzt zu sein. Und was wir halt besprechen, das Essen halt reinzukriegen, ne? Weil du musst ja jeden Tag eigentlich volle Speicher haben, aber das schaffst du ja gar nicht.
Ja, das ist die Kunst, ne? Und ich nehme mal mir hier eine Radtour vom Rasmus, weil wir ihn gerade jetzt schon so oft thematisiert haben. Auf Fuerteventura, schöne 207,8 Kilometer in 300 Watt Durchschnittsleistung, obwohl die ist schon gewichtet. Also wahrscheinlich ist das dann Normalized Power, wenn hier gewichtet steht, ne? Sei es drum. Gesamtarbeit 6181 Kilojoule, was du ungefähr dann umrechnen kannst, die Arbeit in den Kalorienbedarf, der muss halt dann 6000 Kalorien reinhauen, ne? Das ist ja nicht so easy. Also ich glaube, wenn du 500 Gramm Nudeln isst, was schaffst du mit einer ordentlichen Soße? Vielleicht ein bisschen was über 2000, ja, und kann sich ja jeder mal überlegen. Da muss man schon. Ja gut, was kannst du unterwegs? Du kannst pro Stunde deine 100 Gramm Carbs, aber er wird ja nun auch nicht noch Schnitzelbrötchen dabei haben oder sowas, ne? Ist schon ein Defizit, was er da eingeht.
Ja, ist anspruchsvoll und genau, das ist halt so ein bisschen, weil was wir halt sagen, also muss halt, er für sich hat das halt herausgefunden, dass es funktioniert. Das ist ein quasi, ja, kann man mal nachmachen und try and error, aber jetzt ja mit der Thematik quasi erst in die Höhe nach Windhoek und jetzt nach Stellenbosch ist das, also ja, mit den anderen Gegebenheiten, die quasi auch eine Herausforderung sind, jetzt für mich als Athlet hier vor Ort, ist das eine Sache, die halt für mich nicht so funktioniert. Und was ich halt auch immer sehe, wenn du das, sag ich mal, das Radfahren und Laufen, also bei mir ist es so konditionierst, also du bist ja irgendwie immer dauermüde oder dauergrau und das mag auch gut funktionieren und ich glaube auch, dass man da im Radfahren oder auch im Laufen immer irgendwie, ja, das kriegst du schon irgendwie hin, nicht auf dem Niveau, aber vielleicht ein Stück tiefer und hältst da die Form, aber das Schwimmen ist meiner Meinung nach, das leidet so krass, weil du halt immer komplett breit ins Wasser springst.
Logisch. Also irgendwelche Abstriche musst du ja machen, aber wenn du jetzt Ironman rechnest, ja, wir haben zwar schon oft festgestellt, dass dieses Schwimmen so wichtig ist, um nicht den Anschluss zu einer gewissen Gruppendynamik zu verlieren. Aber auf der anderen Seite hast du gesagt, gerade das Rennen in Südafrika, da hat dieser Faktor den wenigsten Einfluss im Rennkalender des Jahres, weil eben die Bedingungen so sind. Wind von der Seite, rauer Asphalt, da ist weniger Gruppendynamik zu erwarten. Also man hat weniger Vorteile. Was bedeuten könnte, ja, rein spekulativ, dass man weniger Nachteile hat durch ein etwas schwächeres Schwimmen. Weil man kann dann auf dem starken Rad und vor allem Radlaufsplit das Ding noch wenden, das Blatt. Ja, und ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Also ich bin ja, am Ende sind beide Strategien, haben Potenzial. Ja. Gleich vorn dabei sein, smooth mitfahren, wenn es geht, und einen stabilen Run. Oder halt die Brechstangen-Strategie. Kommst von hinten, ballerst nach vorne und dann schauen wir mal. Also, ja, wir warten mal auf die Startliste. Vielleicht kann man dann noch ein bisschen mehr über die zu erwartende Renndynamik spekulieren. Das machen wir ja auch immer sehr gerne. was wir da haben. Aber wenn du sagst, es sind viele am Start, dann wird bestimmt auch eine große Frontgruppe im Schwimmen entstehen, wo du hoffentlich dabei sein kannst.
Ah, ja, also ich will auf alle Fälle vorne dabei sein und die Schwimmbedingungen waren auch top hier und die Elite-Schwimmer, also es war neulich sehr interessant, von Loughborough waren da. Ich weiß nicht, ob das allen Hörern was sagt, aber das ist quasi einer der Sportstützpunkte in England, wo Triathlon, Schwimmen, Laufen ist. Also ein Alex Yee trainiert da auch und natürlich ist das nicht unsere Disziplin, aber man guckt da natürlich dann auch mal drüber und guckt, was die halt machen, die Schwimmer. Und ja, es war auf alle Fälle mega interessant, weil ich habe mich dann auch kurz mit dem Trainer unterhalten, weil die sind halt jeden Tag irgendwie in jeder Einheit irgendwie 400 bis 800 Meter mit Flossen eingeschwommen. Und dann habe ich ihn halt einfach gefragt, warum er seine Gruppe immer mit Flossen einschwimmen lässt. Und eigentlich im Gegensatz zu von Triathleten, das sind alle Sprinter und die wollen den kardiologischen Reiz am Anfang des Schwimmens halt mega gering halten, damit sie halt danach ihre Sets halt richtig wegrocken können. Und ja, fand ich auf alle Fälle einen interessanten Ansatz und habe ich so bisher selten gesehen. Aber die Jungs waren auf alle Fälle sehr, sehr schnell. Und da kann man natürlich auch, ja, wenn man mal über den Tellerrand hinausschaut, immer mal was lernen.
Mhm. Und die Annahme ist, wenn man sich mit Flossen einschwimmt, dann schwimmt man mehr über die Beinkraft und hat weniger Herz-Kreislauf-Impact, ja? So ähnlich wie niedrige Trittfrequenz auf dem Rad, oder?
Nee, quasi, weil sie dann einfach, weil normales Anschwimmen ja quasi zu viel Energie, also normales Einschwimmen ist ja dann langsamer und verbraucht ein bisschen mehr Energie. Also es geht einfach, also sein Ansatz gewesen, dass sie halt weniger Energie verbrauchen und einfach mehr chillen können beim Einschwimmen.
Ja, sollen sie einfach Armkreisen machen am Beckenrand. Das chillt am meisten und erwärmt super. Ja, also es gab mal so einen Sprinter, ich meine, dass er Forsberg hieß, 50-Meter-Spezialist, den sein Lieblingstrainingsset waren 4x50 Meter. Und zwar mit, ich glaube, einer halben Stunde Pause. Der hat nur Armkreisen gemacht, die ganze Zeit. Hat sich Warm-up, ne, schön gekreist, war nicht einmal im Wasser, ist dann 50 Meter geballert in 21 Komma, hat eine halbe Stunde Pause gemacht und dann das Gleiche nochmal. Und das viermal hintereinander und das war das Training. Geiles Set.
Hast du es nachgemacht, Konrad?
Nein, habe ich nicht. Ich bin ja kein richtiger Sprinter, ne? Also, aber es wirkt sympathisch irgendwie. Ne? Also, das ist so ein bisschen ganz abstrakt, aber geht so ein bisschen in die Richtung wie von dem Eisschnellläufer, von dem ich erzählt habe. Da hat übrigens der ein oder andere nochmal nachgefragt, weil welches Video, welchen Bericht und so weiter. Das war von Doc Zeller hier auf seiner Triathlon-Crew auf dem Channel. Kann man sich nochmal angucken. Ich glaube, der junge Mann heißt Mathieu van der Poel und ist jetzt auch 5000 Meter Weltrekord nochmal gelaufen. Der Eisschnellläufer, der so strukturiert sein Jahr aufteilt und von Montag bis Freitag arbeiten geht, also trainieren geht. Unglaublich. Also ganz ehrlich, dieses Trainingsprogramm, also bitte alle nochmal angucken und verinnerlichen, wie sehr man sich quälen kann, wie sehr man an die Grenze gehen kann. Aber er hat für sich seinen Weg offensichtlich gefunden, ne? Wenn er jetzt der Schnellste der Welt ist. Und vor allem, ich guck da rein in diesen 5000-Meter-Weltrekord und der läuft wirklich jede Runde 30-0. Das, was er vorher trainiert hat. Jede Runde 30-0. Das war ja sein Ansatz. Er macht kein Einfahren, kein Dauerfahren oder sowas, sondern immer, wenn er raufgeht, Race Pace, 30-0, die Runde. Das ist das Ding. Ja? Und ja, ich weiß nicht, vielleicht funktioniert es beim Schwimmen auch. Ja? Also da ich immer noch nicht im Wasser war, aus diversen Gründen, ich spekuliere tatsächlich, ob ich in diese Richtung gehe. Ob ich sage, okay, ich mache ein ordentliches Warm-up am Land und mach dann einfach 50er-Serien und versuch, das Tempo zu schwimmen, was ich mir auf 1500 Meter vornehme. Ja, und dann trainiere ich quasi nur spezifisch im Wasser. Ausdauer habe ich jetzt gut gemacht, das funktioniert schon.
Also das ist interessant, weil die Australier zum Beispiel damals auf der Kurzdistanz, das weiß ich noch, aus Erzählungen von Falk Schepinski, der quasi dann 2006, 2007 dort immer mal trainiert hatten im Winter in Noosa, dass die Frauen um Emma Snows will, die ja quasi 2004 oder 2008 auch Olympiasiegerin war.
Mit jetzt Frodenos Frau. Die heißt doch jetzt Frodeno. Die haben sich doch als auf der Olympia-Party haben sich näher kennengelernt. Also beide 2008.
Okay, gut. Ich wusste jetzt nicht mehr, wann sie Olympiasiegerin war. Aber dass die den gleichen Ansatz hatten, also dass die quasi irgendwie ihre Tempoläufe von 200er, 400er, 600er, 800er auf 1000er bis dann irgendwann 1500 bis 2000 Meter alles langfristig länger während im Tempo der Renngeschwindigkeit und hat ja auch bei ihr damals funktioniert.
Ja, es kann ein Ansatz sein. Also ich glaube, dass so ein ähnliches Muster kann man auch bei Rasmus Svenningsen erkennen. Ja, dass er im Laufen tatsächlich kein anderes Tempo laufen möchte. Das ist strategisch gewollt. Im Laufen wird konditioniert auf Ironman Race Pace. Schwankt mal ein paar Sekunden, mal ein bisschen drunter, mal ein bisschen drüber. Du siehst ihn ja nie in Fünfer-Schnitt locker joggen. Ja? Und ruhigere Sachen, also wirklich GA1, was wir so sagen würden, was Zone 1, Zone 2 beim Radfahren entsprechen würde, diese ruhigen Sachen, die macht er wahrscheinlich nur auf dem Rad. Ja, und das sieht halt einfach krank aus, weil er so eine hohe Schwellenleistung hat. Wenn er mit 280 Watt Rad fährt, ist es ja für ihn ein Grundlagenausdauerfahren. Das ist halt so. Großer, schwerer Athlet, großer Motor, dann ist es eben so. Wenn du 420 Watt Schwellenleistung hast, sind 280 jetzt nicht schlimm. Naja, und dieser Ansatz, ja, der hat seine Berechtigung. Aber der steht natürlich im Kontext zu diesem polarisierten Ansatz, dass du sagst, okay, du machst aber hier in der absoluten Saisonvorbereitung, wenn du anfängst, nee, machst du erstmal wieder den Motor groß,
ja,
mit hochintensiven, also, kurzen Abschnitten oder eben mit VO2-Max-Intervallen im Bereich von 5 bis 8 Minuten, je nach Vermögen, sage ich jetzt mal so, ne? Der eine so, der andere so. Und den Rest des Trainings machst du überwiegend in diesen unteren Intensitätsbereichen. Bis hin, wenn es dann in die Spezifik geht, dann machst du es halt auf Race Pace Niveau. Ja, und das ist, Das hat alles seine Berechtigung.
Ja, apropos Wattleistung und Technik-Ecke, nenne ich jetzt einfach mal. Wir hatten ja neulich quasi einfach für uns Wattmesssysteme besprochen, dass man da einfach für sich selbst einfach weiß, okay, welches System misst wie. Und dann haben wir natürlich viele Hörer und der ein oder andere ist da auch Physiker und hat da vielleicht einfach ein bisschen mehr nochmal Durchblick. Also grundsätzlich kann man das jedem empfehlen, aber er hat mir gesagt, dass wir noch eine Sache halt vergessen haben zu beachten, aber das wird dann einfach zu spezifisch quasi und das ist auch für jeden Amateur, glaube ich, der, sage ich mal, einfach trainieren will und jetzt zwei Fahrräder hat, nicht das, also es macht wahrscheinlich keiner so genau, dass man eigentlich die Pedalkraft messen müsste, weil die Wattmesssysteme ja unterschiedlich messen und dann ist es auch, kommt es auf die Größe des Kettenblattes an. Und das SWEM-Klattenblatt ist quasi ja 50 Zähne vorne und hinten 10 Zähne. Und bei meinem Zeitfahrrad sind es halt 58,11 oder 56,11. Das kann ich je nachdem umbauen. Aber dass die Pedalkraft einfach eine andere ist. Kurbellänge noch zu erwähnen, ne, dass man darauf auch achtet. Kurbellänge ist bei mir jetzt immer gleich. Aber das sind halt einfach alle Parameter, die noch zu dieser Abweichung von 1 bis 2% beitragen können. Und wenn man das halt einfach für sich irgendwie evaluiert, dass man das halt einfach noch mitbeachtet, dass man da versucht, möglichst in allen Bereichen den gleichen Standard zu haben.
Das ist auf jeden Fall richtig. Und auf jeden Fall eine Grundregel, vergleich dich nur mit dir selber. Ja, also dieses Wattleistung zwischen einzelnen Athleten zu vergleichen, hat halt immer den Messfaktor, ne, als Zwischendistanz. Wenn du dich aber mit dir selber vergleichst, wie habe ich mich entwickelt, bei gleichem Messsystem, gleichem Fahrrad, gleichem Setup, wenn ich einfach 10 Watt besser bin, ja, dann weiß ich, okay, da ist eine Entwicklung. Und eigentlich ist das ja Sinn und Zweck dieser wattgesteuerten Trainingssteuerung am Ende, dass du dich mit dir selbst vergleichst. Aber na klar, man guckt natürlich, Was hast du für eine Schwelle? Was hast du für eine Schwelle? Da ist man schon wieder bei dieser Schwellendiskussion, weil du kannst die sogenannte Schwelle ja über zig verschiedene Verfahren ermitteln. Testprotokolle weichen voneinander ab. Selbst die Definition der Schwelle ist ja variabel, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Da gibt es die wissenschaftliche Herangehensweise, dann gibt es die pragmatische Herangehensweise. Dieses FDP, was man beim Radfahren gerne mit so einem kurzen Protokoll auf Swift messen kann, das ist ja am Ende nur so ein Vehikel, so eine Ersatzschwelle. Ja, und bei Profisport ist es ja grundsätzlich nochmal irgendwas anderes. Also wir haben gesehen, beim Rasmus scheint es so zu sein, dass die halt sehr, sehr hoch ist, die Schwelle. Aber was es am Ende bedeutet für die Performance in einem Ironman, das ist nicht allein davon ablesbar. Das wissen wir. Am Ende zählt, wer zuerst im Ziel ist.
Genau. Und Thema zuerst im Ziel, Material, können wir ja auch mal drauf eingehen. Konrad, was sagst du zu den ganzen Neuverpflichtungen bei Canyon?
Spannend, ja. Also es sieht so aus, als ob man sich da nochmal etwas breiter aufgestellt hat. Und ja, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen hat man sich natürlich versucht, so die Besten der Besten zu sichern. Und klar, Strategie ist gut. Ich warte eigentlich nur noch darauf, dass du dein Vertragsangebot reinflattern kriegst. Hast du schon Post bekommen von Canyon?
Naja, ich glaube, da muss man natürlich ehrlich sein. Bei dem, was die jetzt haben, also muss schon eine Top 3 da sein. Und ich glaube, wenn man eine Top 3 hat, dann kann das schon gut sein, aber dann muss man vielleicht noch eine zweite und dritte nachliefern und dann ist man vielleicht dort in dem Mix, weil in Deutschland sind wir ja relativ gut aufgestellt. Klar haben sie jetzt einen Flo auch noch verlängert, aber man muss ja natürlich jetzt auch ehrlich sagen, ja, hinter Frodo, Patrick, auf der Langdistanz ist ja Flo jetzt aktuell der, würde ich sagen, ja, drittstärkste in Deutschland. Und klar, dann kommen noch Mitteldistanz hinzu, wo Mika auch noch bei Canyon ist. Also ich habe jetzt nur die Canyon-Athleten aufgezählt. Also definitiv ist da das deutsche Portfolio schon relativ groß. Und da muss man auf alle Fälle 2023, wenn man da rein möchte, was natürlich vielleicht für jeden Athleten auch so ein bisschen ein Ritterschlag ist im Profibereich, ordentlich abliefern und das ein oder andere gute Rennen machen. Und dann hat man, denke ich, da eventuell eine Chance. Aber da muss halt eine relativ gute Saison kommen. Wie man halt jetzt sieht bei Florian Angert, der hat ja vorher auch, denke ich, einen guten Ausrüster mit Cube. Aber da wird es auch lange Gespräche gegeben haben. Er ist ja jetzt auch wieder bei Hoka. Ja, bei Hoka kann ich halt einfach sagen, dass sie natürlich auch dann sehen, okay, der deutsche Markt ist halt wichtig. Aber Frodo sagt ja, es ist sein letztes Jahr. Vielleicht hängt er noch ein Jahr dran. Aber die Ära Frodo ist ja auch irgendwann vorbei. Ich hoffe, er hängt noch hier ein oder zwei Jahre sogar dran, ne, von meiner Seite aus, weil er bereichert den Sport für Amateure und für Profis. Aber da müssen sich halt Marken dann einfach auch langfristig neu aufstellen. Und das ist ja dann ein klares Zeichen, wer in Deutschland gerade auf der Langdistanz als nächster starker Athlet angesehen wird.
Ja, vielleicht können wir es noch nennen. Also neben Flo Angert, das ich spektakulär fand als Verpflichtung, ist natürlich auch Sam Laidlaw zu nennen, ne? Und bei den Damen, die Katharina Matthews. Und ich denke mal, damit haben sie auf jeden Fall Eisen für die Zukunft im Feuer. Ich glaube, an Team Norwegen kommen sie nicht ran. Die sind noch gut verbandelt da. Aber auch Schuhmarkt ist natürlich genauso spannend. Ja, klar, Hoka drängt und versucht sich so Marktanteile zu sichern über Triathleten, über Testimonials. Aber auch von On sieht man hier und da jetzt ein paar Aktivitäten. Ja, da habe ich auch aufgeschnappt, der Schuh funktioniert und bin mal gespannt. Ja, also den müsste man natürlich dann auch mal testen, so als Age-Grupper, der die freie Wahl hat. Ne? Bislang habe ich von dem jetzt aber noch nichts im freien Handel gesehen.
Ja gut, aber was man halt sagt, also On hat ja, also erstmal nochmal bei Canyon sagen, nochmal ganz kurz, das hat man jetzt vielleicht gar nicht so mitbekommen, weil der in Deutschland vielleicht nicht der Athlet ist, der so auf dem Schirm ist, aber ein Hayden Wild ist jetzt auch bei Canyon. Das hat wohl auch damit zu tun, dass Specialized komplett irgendwie aus dem Triathlon rausgeht. Also deswegen ist jetzt die Emma Pallant auch bei Giant. Also wenn man das jetzt einfach so sieht, haben wir jetzt Canyon als Big Player und eigentlich Giant und dann natürlich Trek und so ein bisschen, aber da muss man ja eigentlich Amerikaner sein.
Und Scott oder, macht mit Sebi Kienle noch weiter, noch fertig quasi, aber da kommt dann auch nichts weiter, ne?
Na gut, Rasmus ist bei Scott, dann Laura Zimmermann ist bei Scott, also die haben jetzt nicht so riesig, sind nicht so riesig aufgestellt, genau. Und also im Endeffekt halt Giant und Canyon, die da halt relativ viel machen. Und ja, Trek, Vanilla Language, habe ich neulich ein Interview gelesen, wollte immer Trek-Athletin werden, hat 1000 Anfragen gestellt, aber hat jetzt erst nach ihrem Hawaii-Auftritt, nachdem sie 170 Kilometer vorne gefahren ist, gab es jetzt das Trek-Angebot. Also da muss man auch erstmal vorher ordentlich was abliefern, bevor man da in einem Mix ist als Profi. Und ja, Schuhe, Thema on, ne? Christian Blumenfeld, Gustav Iden, Chelsea Sondoro ist auch weg von Essex, also ein Blumenfeld und Chelsea Sondoro, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, sonst berichtigst du mich, wegzukaufen oder abzukaufen, ist natürlich auch ein Argument, weil der Essex ist ja jetzt nicht langsam.
Ja, dem Vernehmen nach hat gerade Team Norwegen sehr, sehr viel vor Hawaii getestet mit dem On-Schuh und hat sich das vertraglich wohl so schreiben lassen, dass sie den nur laufen müssen, wenn der wirklich besser ist. Ja, und auf Hawaii ist ja nur Iden den On-Schuh gelaufen. Da ist ja Blumenfeld noch den Essex gelaufen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so sagen darf, aber ich habe auch von On-Leichtathleten gehört, dass die Athleten den On-Vertrag haben, ob das jetzt hundertprozentig stimmt, müsste ich nochmal verifizieren, dass wenn sie einen Schuh haben, der schneller läuft, dass sie den laufen können, also im Wettkampf.
Ich glaube, das war speziell für die Track-and-Field-Athleten hier.
Genau.
Wenn die, weil der On-Spike ja auch erst jetzt neu entwickelt worden ist.
Genau, aber...
Und gerade im letzten Jahr gab es den, glaube ich, noch gar nicht so richtig oder nur so testhalber. So tief stecke ich auch nicht in der Materie, aber genau das habe ich auch mal gehört, dass die eigentlich noch freie Schuhwahl hatten, obwohl die schon bei On unter Vertrag waren, was allerdings am Material lag und On so selbstbewusst ist und sagt, wir überzeugen euch davon, dass das das beste Material ist und dann lauft ihr das auch.
Genau, ja, jetzt haben wir die ganze Triathlon-Breite weg, weil bei euch noch in Deutschland Winter ist. Sollte ich noch kurz einen Nachtrag machen? Also, weil wir ja neulich über Kurzdistanz-Indoor-Triathlon gesprochen haben und ja. Super League, es ist bald soweit, Lionel Sanders, wir können uns darauf freuen, in Montreal. Ich weiß gar nicht, ist es dieses Wochenende oder nächstes?
Es ist auf jeden Fall nicht mehr so weit weg, ja. Es war irgendwas mit in den 20er Februar. Aber warte, ich finde das schnell raus.
Okay.
Aber ich habe da auch ein Kurzvideo gesehen von Mr. Sanders. Ja, und da hat er sich sehr echauffiert über Kritiker, die wohl gesagt haben, er sei zu langsam dafür.
Naja, gut.
War er etwas sauer.
Wir schauen. Ich glaube auf alle Fälle, er wird fit sein. Aber das Format kommt. Also neben Erfurt gibt es auch in Aschersleben den Triathlon. Und die machen das auch aus der Schwimmhalle raus. Habe ich jetzt eine Nachricht bekommen. Quasi die erste Veranstaltung hat stattgefunden. Die nächste findet jetzt irgendwann im März statt. Ja, aus der Schwimmhalle raus, Indoor laufen in so einer Arena. Also ja, das Format kommt und bald ist Triathlon dann auch in Deutschland alljährig und auch im VO2 Max-Bereich im Winter immer möglich.
Super, das ist genau das, was wir wollten. 25. Februar, um das jetzt mal nachzureichen. Ich habe es gefunden. Super League Arena Games mit Mr. Sanders. Bin gespannt, ja. Also ich glaube schon, der hat ja das Potenzial schon immer gehabt, über seine Grenzen hinauszugehen. Ja, und da werden wir halt mal sehen, was er da bringt, ne? Also entweder gute Performance oder sie müssen ihm irgendwie vom Laufband kratzen.
Naja,
wir werden sehen.
Also auf der Rolle bin ich schon überzeugt, dass dort im Zwift-Rennen niemand bei ihm mitfahren kann. Also wenn er jetzt wieder, so wie es aussieht, seinen alten Trainingssatz verfolgt, also man sieht eigentlich nur noch Videos, wo nur noch geballert wird.
Okay, alles klar.
Also
mal wieder alles neu. Ja.
Genau, also ich denke aber, ja, also dass er jetzt tendenziell mehr Intensität macht und du hast gesagt, es war bestimmt schon 4, 5 Folgen her, dass er dieses Jahr gar kein Ironman macht, sondern sich auf nur das andere konzentriert.
Ja.
Ja, das wird auf alle Fälle interessant.
Ganz genau. Sein Credo war, so habe ich das verstanden und er hat es auch nachdrücklich so gesagt, er möchte wieder schnell oder nicht wieder, er möchte schneller werden. Ja, weil er sieht, die Jungs, die da jetzt Hawaii dominiert haben, die haben halt in den Unterdistanzen wesentlich mehr auf dem Kasten. Und da ist natürlich die 1-1-Logik von Lionel Sanders, das muss er auch können. Sonst kann er nicht gewinnen. Logisch. Er muss schwimmen wie Blumfeld, er muss laufen wie Eden und er muss Radfahren wie Laidlaw, meinetwegen. Na, das sind so die Kriterien. Das ist halt die kleine Welt vom Lionel. Aber so richtig falsch ist es auch nicht, ja, dass du Speed in der Unterdistanz mitbringen musst, um dann entsprechend deine Langdistanz auch seriös gestalten zu können. Ja, wir haben über Rasmus gesprochen. 4,20, 4,25 ist bei ihm die Dauerleistungsgrenze für eine Stunde. Ja, Mai, da kann er halt 3,30, 3,40 Watt im Durchschnitt im Ironman fahren, ohne dass er dann hops geht. Das ist halt die Rechnung. Und das kannst du natürlich genauso im Laufen machen. Hast du unter 30 Minuten auf 10 stehen, dann fällt dir so ein Tempo wie 3,30 laufen wahrscheinlich nicht so schwer. Stelle ich mir so vor. Ich kann es mir nicht richtig vorstellen. Also
ja.
Ja, weil bei mir ist der Fakt halt komplett ein anderer, aber so muss es sein. Wenn 3 Minuten deine Grenze ist, ist 3,30 vielleicht nicht mehr hart.
Ja, da könnten wir ja unseren Spezialisten mal einladen. Wir haben ja letzte Woche nochmal drüber.
Er hat es wieder getan. Frank Schauer, er hat es wieder getan. Unbelievable. Und ich habe wieder auf Instagram gelesen, wer kommentiert hat. Joe Skipper fragt nur: Ey, Frank, du bist so bekloppt. Welchen Marathon läufst du? Und die Antwort von Frank war Marathon? Fragezeichen und irgendwelche komischen Smileys dahinter. Also ich glaube nicht, dass er Marathon läuft. Du weißt es ja schon, dass es Richtung Ultra geht. Oder hast es zumindest letzte Woche so spekuliert. Und das Training sieht auch nach Ultra aus. Also Ultra ist eigentlich ein guter Oberbegriff für dieses Training.
Ja, auf alle Fälle. Also im Endeffekt, Konrad, der überbietet deine Wochenlaufkilometer, oder? Am Sonntag immer.
Ja. Aber locker, locker. Ja, er ist jetzt wieder 60 gelaufen. Ich hatte letzte Woche, glaube ich, 42 oder 43 Kilometer und das war bei mir schon eine sehr umfangreiche Laufwoche. Ich war da sehr zufrieden mit. War super. Ja, so mein Wochenschnitt ist so ein bisschen über 30. Ja, da
nee, also,
das ist also, gerade mal ein halber Lauf.
Wie gesagt, also respektabel und ich bin mal gespannt, was es denn jetzt für ein Ultralauf wird, aber ja, wir werden es ja jetzt sehen, also klar, jetzt gehen auch die Frühjahrsmarathons los, aber wie du halt sagst, also das Training ist ja auch ähnlich im Laufbereich viel zu ermüdend, um jetzt für irgendwelche Geschwindigkeiten, also ich glaube jetzt so 3,30 würde halt wahrscheinlich durchlaufen können, ewig, aber ja, was dann halt irgendwie schneller wird, wird dann halt wahrscheinlich ein Problem werden.
Naja, also Strava wirft aus, sein 4-Wochen-Schnitt sind 242 Kilometer pro Woche.
Ja.
Und wir wissen ja, dass er in der Höhe ist. Ne?
Ja, da ist jetzt übrigens Doc Zeller auch. Vielleicht ja. Schließt er sich mal an.
Ah, interessant. Oder es kommt ein Video von da. Je nachdem, wen er da so vor die Linse kriegt, kann ich mir durchaus vorstellen. Wir bleiben dran. Und wenn ich was Spannendes habe, dann teile ich es wieder. Gar kein Problem. Aber ich muss mal sagen, tatsächlich, also ich bin echt gespannt, was der in einer Wettkampfsituation liefert, der Frank aus Leipzig. Halleluja. Das ist schon
ja.
Beeindruckend. Also Wahnsinn. In der Höhe. Ich glaube, letzte Woche, was hat er gepostet? Wieder 280 oder so oder 285 Kilometer. Das sind ja, also das sind Zahlen. Huiuiui. Ja, also da. Das habe ich, glaube ich, im laufenden Jahr noch nicht annähernd. Das macht er in einer Woche. Ja, und wir sind schon Mitte Februar. Ich glaube, ich habe jetzt 200 oder so. Unglaublich.
Ja, orthopädische Verträglichkeit ist halt einfach sehr, ja. Sehr stark.
Ist halt so, ne? Also, na gut. Wir werden sehen. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Genauso spannend wie die Startliste von Südafrika, die ja eigentlich schon hätte letzte Woche rauskommen sollen. Über die würde ich auch gerne noch drüber gehen. Müssen wir uns noch eine Woche gedulden. Machen wir nächste Woche.
Machen wir nächste Woche. Aus der Entlastung, da haben wir dann auch mehr Zeit. Genau, also die müsste eigentlich schon raus sein. Aber ich glaube, das ist halt wieder so ein privater Veranstalter. Und dann dauert das immer ein bisschen länger. Also das ist dann ja irgendwie hier bei Südafrika nicht Active, wo du dich anmeldest, sondern Easy Rec oder so. Das ist quasi hier lokal. Und da dauert das. Vielleicht sind wir heute Nachmittag nach der Aufnahme schon schlauer. Aber da haben wir auf alle Fälle gutes Thema für nächste Woche. Also den Vorausblick auf Lionel sein Indoor-Triathlon, die Startliste für einen Ironman in Südafrika. Also bei den Frauen ist ja Laura Philipp am Start. Das können wir ja auch schon mal sagen. Und ja, auf alle Fälle schauen wir, was da kommt. Und dann haben wir guten Stoff, worüber wir reden können.
Jupp, du hast übrigens letzte Woche mal wieder den Strava Club gewonnen. Mit 27,5 gezählten Stunden. Wir wissen ja immer plus X, ne? Es sind immer noch nicht die 40. Wie geht die Woche jetzt noch weiter, wenn du sagst, jetzt kommt noch der Final Peak hier, 5, 6 Tage lang viel?
Na,
Ja, was steht denn so auf dem Menü? Das will ich noch wissen jetzt.
also es kommt noch eine lange Koppeleinheit heute Nachmittag. Also eine Ironman-spezifische Einheit mit 3x50 Minuten Ironman-Pace auf dem Rad. Und dann noch ein Kopf.
3x50 oder 15?
50.
3x50. Uiuiui, alles klar, das klingt geil.
Naja, gut, du findest es geil, ja, ist auch cool. Genau. Und dann noch ein Koppellauf und dann dann ist morgen am Mittwoch ist Entlastungstag.
Ja.
Also nur mit dem Schwimmen und Athletik. Und dann tendenziell bekomme ich den nächsten Plan, aber dann wird es schon ruhiger. Also dann gehen wir schon, also es gibt dann keine 6,5 Stunden Tage mehr oder sowas oder 7. Also es ist dann eher auf 3,5 bis 4. Also wir trainieren dann noch, aber der Umfang wird schon ein bisschen reduziert.
Also, wie lang ist die Radfahrt insgesamt heute und wie lang das Laufen noch? Das musst du noch sagen.
3,5 bis 4 Stunden und dann noch eine 14.
14, okay, alles klar. Und die 14,
Also ich hatte halt
die hat
überlegt,
auch noch quasi Intensitätsvorgabe.
ja, 4,0. Aber ich wollte 4, also 3,45 bis 4,0, aber ich bin ja jetzt in Stellenbosch und war ja vorher quasi in einem flachen, aber wenn du heute früh reinguckst, also ich bin heute früh 8 Kilometer gelaufen, ich hatte 160 Höhenmeter. So, ja, also wenn ich jetzt hier
Okay, ja.
da muss ich auf alle Fälle das ein bisschen anpassen. Also warum Bradley Wiles als Südafrikaner so gut Mountainbike fahren kann und vielleicht auch Berge gut im Laufen hochdrücken kann, das weiß ich jetzt. Also keine Ahnung, wenn man sich jetzt zurückguckt auf mein Strava in Leipzig, habe ich
Ja.
in der Woche 20, aber da muss man auf alle Fälle, haben wir schon mal thematisiert, dann arbeiten, weil Höhenmeter bringen was im Laufen. Ich habe neulich auch mal bei Freddy Funk geguckt, der macht auch jede Woche irgendwie 600 bis 700 Höhenmeter im Laufen.
Ja.
Das darf man immer nicht, wenn man die Kilometer nur sieht, außen vor lassen. Und genau, dann hier der Koppellauf ist eigentlich echt ein cooles Region, aber da muss man ja gucken, ob es 405 oder 410 wird, weil mit 250 Höhenmetern ist das ja dann nochmal ein bisschen was anderes.
Ich gucke mir gerade deine Strava-Karte an von heute Morgen. Ja, du hast direkt einen Berg neben dir. Das ist ja echt Hammer. Wirklich in unmittelbarer Nähe. Du bist eigentlich, wenn du losläufst, so auf Höhenlinie 130, oh, was ist das Niedrigste? Ja, 120, 130 Meter und der Hausberg, der hat tatsächlich 1160. Weiß nicht, ob man da drauf kann, hochlaufen kann, aber das wäre so ein schönes Norweger-Training. Einmal diesen Berg da hochrennen irgendwie. Aber vielleicht jetzt nicht unbedingt optimal für die spezifische Ironman-Vorbereitung. Aber Höhenmeter beim Laufen, ja, kann ich absolut bestätigen. Meine Halbmarathon-Bestzeit in Leipzig ist entstanden nach einem zweiwöchigen Familienurlaub in den Bergen. Ja, und da ging es halt nicht anders. Da musste man hoch oder runter laufen. Das habe ich dann auch gerne getan und das war richtig gutes Training.
Nee, auf alle
Hast du
Fälle.
recht.
Also jetzt hier, also ich war nicht am Anfang in Stellenbosch, weil letzte Woche hat ja die Uni begonnen, beziehungsweise die Schule, die hatten vorher Ferien im Januar. Da war halt alles an Unterkünften hier ausgebucht. Deswegen war ich halt ja 20 Kilometer weg von hier, beziehungsweise 18. Aber jetzt das Airbnb hier und die Örtlichkeiten, also ja, wenn es nicht immer der weite Flug wäre, würde ich sagen, ist es halt richtig krass. Also es ist halt auch. Als Europäer ist das Leben oder die Trainingsmöglichkeiten sind halt unglaublich günstig. Also auch das Essen, als Triathlet isst man ja auch viel, hat man jetzt am Anfang, ist halt zu europäischen Verhältnissen immer nur irgendwie 75% oder 70%. Und ja, wenn man jetzt die Airbnb hier umrechnet, ist es halt auch relativ günstig alles. Also lohnt sich schon, hierher zu kommen, natürlich dann für einen längeren Zeitraum. Aber ja, Stellenbosch kann ich definitiv nur empfehlen. Der Paul Schuster hat mir auch geschrieben damals, dass es für ihn der schönste Ort ist zum Trainieren. Den anderen, der wird jetzt so viel Hörer nicht sagen, aber Ewart Scheltinger ist ein niederländischer Profi. Ist jetzt nicht ganz, ganz vorne dabei, aber ist jetzt auch nicht ganz, also ist auch ein guter. Der verbringt schon seit Jahren seinen Winter hier, den habe ich auch beim Schwimmen neulich gesehen. Also ich kann es nur empfehlen und deswegen war Lothar auch mit seinen Jungs hier.
Ja, ich gucke mir gerade nebenbei, wenn du erzählst, so schön die Strava-Karten an und habe mal GPS, Satellitenkarte angemacht. Ja, herrlich, du hast ja auch in absoluter Nähe hier ein Leichtathletikstadion, was du vielleicht mitbenutzen darfst. Ich weiß nicht, ob das für dich interessant ist, jetzt noch auf die Bahn zu gehen. Wenn du was Flaches laufen willst, gibt es auch eine Option. Aber nicht sehr schön, ne? Diese eine große Straße raus zu, die führt flach raus.
Ja, nee, genau. Also auf alle Fälle Trainingsmöglichkeiten ohne Ende, bergig, flach und so weiter. Also Bahn kann man auch nutzen, habe ich jetzt auch gefragt. Und ist jetzt aber so, dass es, glaube ich, jetzt, wenn dann nur mal für eine kurze Einheit kommt und Schwimmhalle kostet halt irgendwie mit Kraftraum immer Eintritt von 5.30 Uhr bis 20 Uhr 30 Euro im Monat. Das ist schon echt krass.
Ja. Findest du es viel, 30 Euro im Monat? Nee.
Nee, ich finde das unglaublich günstig.
Ja, wollte ich gerade sagen, ne? Also du bist ja hier in Berliner Bäderbetriebe, bist du, glaube ich, bei 5,50 Euro für so ein 90-Minuten-Ticket. Ja, da musst du schon straff schwimmen. Weil eigentlich hieß es früher mal, wenn du Eintritt zahlen musst, ein Euro pro Kilometer ist der Kurs, den musst du bringen. Ja, wenn das, ja, wenn, dann musst du in den Randzeiten gehen, da kostet das Ticket nur 3,50, wenn du es nicht schaffst. Ja, dann stehen 3,5 auf dem Programm. Aber ich bin auch Vereinsmitglied, ich komme auch so noch irgendwie ins Becken, aber nur mit einem gewissen Aufwand. Also, du überlegst dir noch, ob du nachher flach koppelst oder bergig koppelst, oder steht es für dich schon fest?
Nee, ich telefoniere gleich nochmal mit meinem Trainer und dann spreche ich das nochmal mit ihm ab. Aber ich bin ja jetzt erst seit einem Tag hier, deswegen bin ich jetzt live im Gespräch gespannt und werde gleich in der Nachbetrachtung dich nochmal fragen, wo die Runde ist, weil ich die noch gar nicht entdeckt habe.
Naja, eine Runde würde ich es jetzt nicht nennen. Es gibt ein paar Ausfallstraßen nach Norden. Da sieht es von den Höhenlinien her flach aus. Aber ich glaube, du läufst dann halt entlang einer Straße. Ist jetzt landschaftlich nicht unbedingt der Knaller. Ansonsten geh mal einfach auf Strava, auf die Routenfunktion, dann kann der dir Vorschläge machen. Dann kannst du auch Setup-mäßig eingeben, mach mal 15 Kilometer flach und dann kannst du ja mal gucken, ob so ein paar Einheimische mal Routen angelegt haben auf Strava. Geht bestimmt. Aber da musst du am Standort sein. Das kann ich von hier aus nicht machen. Das musst du selber machen.
Nee, das mache ich jetzt gleich mal selber und dann geht's gleich los.
Und alle, die dann am Ende auswerten wollen, wie dein Dienstag weiter verlaufen ist, die gucken auf Strava und suchen sich den Dienstag, den 14. Februar, Happy Valentinstag übrigens, raus, ne? Und können das dann nochmal nachvollziehen, was du heute noch trainiert hast. Ich bin gespannt, ich gucke es mir nachher an.
Ich auch, ich gucke mir auch an.
Ist meine Abendlektüre.
Ja, wenn du auf der Rolle sitzt. Ich habe gesehen, du hast neulich Laktattest gemacht.
Oh ja, ja, das kann ich sehr gerne nochmal erzählen. Ne? Also man stochert ja immer so ein bisschen im Dunkeln. Ne? Da steht dann GA drauf, möglichst ruhig und so weiter, ein bisschen Umfang. Und dann musst du halt mal testen, ist das denn wirklich Low Intensity? Und das Equipment liegt ja vor. Ne? Da habe ich das halt mal wieder probiert, mir da aufbereitet und habe am Sonntag mal überprüft, ob meine Lit-Einheit formal, stoffwechseltechnisch auch tatsächlich im richtigen Bereich stattfindet. Fand im richtigen Bereich statt. Das kann ich mal so sagen. War gut.
Na, das passt ja dann.
Aber tut irgendwie trotzdem weh. 2:15 auf der Rolle sitzen. Ich bin auch fast alles in Position gefahren, weil komischerweise geht das für meinen Halswirbelsäulen-, Schulter-Arm-Problem tatsächlich besser, als wenn ich im Basebar fahre. Und deswegen habe ich da drauf gelegen. Und dafür war das echt okay. Ja, gucken wir mal. So kann es weitergehen. Heute ist übrigens Intensität beim Laufen dran. Ich muss nachher noch raus in die Kälte.
Was steht an?
Ich glaube, 6x5 Minuten so ein Rampdown. so, dass die ersten 3 Minuten ein bisschen schneller läufst, dann ein bisschen weniger schnell. Du guckst es dir nachher an, ist schwer zu beschreiben. Aber es ist ein Programm, die Uhr sagt, wie schnell ich muss, und dann mache ich das.
Ich gucke mir das nachher an und dann ziehen wir da heute Nachmittag noch schön das Training durch, so wie alle unsere Hörer.
Ganz genau.
Das auch machen am Dienstag und auch am Freitag. Und dann hören wir uns nächste Woche.
Ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Final Shape. Zieh nochmal schön am Horn die 5-6 Tage, ja, und dann kann endlich die Entlastung beginnen. Und dann hören wir uns nächste Woche, wenn du im Chill-Modus bist und die Beine hoch hast.
Genau, in dem Sinne, Aloha an dich, Konrad, und an alle Hörer. Und bis nächste Woche.
Aloha, Kalle, so machen wir es. Ciao, ciao.